Eigentlich sollte ja hier Pastor Wolf-Dieter Kessler hier stehen heute, aber in Bodelshausen haben wir wenige Tage gehabt, wo wir uns schulen ließen von Ulrich Hees aus München und seiner Frau in Evangelisation. Und heute ist der Abschlussgottesdienst für diese Woche oder für diesen Teil der Woche. Und da gehört natürlich der Pastor Lotzi nach Bodelshausen und nicht hierher. Und deshalb haben wir miteinander getauscht und ich bin hier und er ist in Bodelshausen natürlich. So bin ich also jetzt innerhalb von 4 Wochen dreimal da oder 5. Ja, Leben im Licht der Ewigkeit ist das Thema für heute Morgen. Ewigkeitssonntag. Wir gedenken an unsere Lieben und auch ein Thema, das ja auch sehr ernst ist. Es ist ja nicht nur ein Gedenken, wo wir unserer Trauer nachgehen, das auch. Und das ist auch wichtig. Aber es ist auch ein Gedenken an das, was wichtig ist. Wie stehen unsere Prioritäten im Leben, in unserem Leben? Was ist für uns das Wichtigere? Es gibt ja so viele wichtige Dinge im Leben. Und man muss immer wieder abschätzen und einteilen, was und entscheiden, was ist wichtiger als das Wichtige. Manchmal liegt man daneben, manchmal trifft man es auch. Was ist wichtig? Ein Mann und seine Frau kommen in den Himmel. Sie sind hellauf begeistert. Alles, was sie sich jemals erträumt haben, wird bei weitem übertroffen. Und da meint der Ehemann zu seiner Frau: Wenn du uns nicht jeden Tag mit deinen Vitamin- und Knoblauchpillen vollgestopft hättest, dann hätten wir das schon 30 Jahre früher haben können. Das soll nicht heißen, dass sie jetzt ihre Vitamintabletten und Knoblauchpillen und sonstigen Medikamente absetzen sollen. Wohl aber, dass wir uns freuen dürfen auf das, was Gott für uns bereithält. Es ist ein ungeheurer Schatz, den wir da haben. Auch gerade in den Unbilden unseres Lebens, dort wo es auf und ab geht, wenn wir bei den Ups gerade sind, dann ist diese Hoffnung, wo wir dann sagen, ich bin nicht das arme Mutschele so ganz allein und niemand denkt an mich, nur ich denke an mich. Sondern ich habe die Hoffnung, es ist ein Herr da. Karl Barth hat einmal gesagt, ich bin so klein mit Hut, dass ich unter der Tür durchmarschieren kann, der geschlossenen Tür. Aber auf der Schulter des Riesen Jesus bin ich auch ganz schön groß. Und da ist was dran. Wir dürfen wissen, weil Jesus auferstanden ist, ist dieses letzte Wort des Todes ein vorletztes Wort. Es ist die Tür zum Leben. Und es ist auch das Thema, was ich heute Morgen mit uns etwas beleuchten möchte. Ich werde nicht nur an dem Text, an dem Predigtext dann sein, sondern auch noch etwas weiter. Aber in der Vorbereitung ist mir es wieder deutlich geworden, das ist so ein breites Thema. Es ist viel mehr, als man weiß halt nichts Genaues. Sondern es ist das Tiefe, der Grund meines Lebens. Auf das darf ich bauen. Was heißt denn Ewigkeit? Ewigkeit ist nicht nur ein zeitlicher Begriff. Ist ja für uns sowieso nicht denkbar, Ewigkeit. Lang andauernd, immer weiter und andauernd und so weiter. Wir können nur in Zeit denken. In diesen Kategorien, weil eben wir das gewohnt sind, dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht und wir so ein Maßstab haben der Zeit. Aber wir wissen ja, Einstein hat es uns dann auch in seiner Relativitätstheorie dann auch beigebracht, was man die wenigsten verstehen, ich auch nicht. Aber er sagt dann, dass wenn ich hier jemand mit einer Rakete mit 1000-facher Überlichtgeschwindigkeit ins All rausschieße und mich setze mich da rein und mache einen kurzen Rundflug von einem Dreivierteltag und komme dann wieder zurück, und dann sehe ich plötzlich, stehe ich an dem Grabstein meiner Kinder. So viel Zeit ist an ihr vergangen, während ich ja nur ein Dreivierteltag unterwegs war. Nach der Uhr, die ich dann angehabt habe. Relativ. Unsere Zeit ist relativ. Wir merken auch, dass Zeit relativ ist, wie es mal einer ausgedrückt hat. Wenn zwei Liebende 5 Minuten beieinander sind, dann ist das relativ kurz. Wenn einer aber von denen auf einer heißen Herdplatte sitzt, dann ist das relativ lang. Und es geht darum, die Zeit, die wir haben, sie kann relativ kurz sein und doch gefüllt sein. Für die Liebende ist die prall gefüllt. Für denjenigen, der das was leidet, der leidet auch wirklich lang. Und so geht es, dass wir Ewigkeit im Grunde genommen nur ansatzweise denken können, was zeitlicher Begriff ist. Wir haben diesen Aspekt in der Regel. Aber es heißt in 1. Thessalonicher 4,17, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Bei Gott sein. Ewigkeit ist in allererster Linie Teilhabe am Leben Gottes. Im Alten Testament ist der hebräische Name von Gott Yahweh und es heißt übersetzt, ich bin der Ich Bin oder ich bin der Seiende. Und so werden auch wir als Kinder Gottes Seiende sein. Leben, die Fülle haben. Hier, Leben ist immer nur, ja, wenn es am schönsten ist, muss man wieder gehen. Es ist einfach so, dass wir in unserem Leben immer wieder in diesen Auf und Abs drin sind. Ewigkeit heißt etwas Fülle des Lebens haben. Und zwar deshalb, weil die Beziehung zum lebendigen Gott ungeheuer eng sein wird. Deutlich wird dieser Beziehungsaspekt auch, wenn die Ewigkeit mit einer himmlischen Hochzeit verglichen wird. Der Bräutigam ist Jesus Christus, die Gemeinde ist seine Braut. Also dieses Beziehung zueinander, Ewigkeit heißt auch in einer ungeheuren, nahen Beziehung zum lebendigen Gott, dem Schöpfer dieses Universums zu sein, der sich unser Universum ausgedacht hat und immer wieder Neues schafft. Und das heißt aber auch, dass unsere Zeit, die wir hier verbringen, unendlich wichtig ist. Dass es nicht egal ist, wie ich nun mein Leben irgendwie rumbringe. Das ist dieses, was wir im Text vorhin gehört haben. Es ist wichtig, wie handle ich, wie kaufe ich diese Zeit, die mir gegeben ist, ob sie nun kurz oder lang ist, spielt eigentlich wenig eine Rolle. Im Licht der Ewigkeit in der Beziehung zu Gott ist es alles gleichwertig. Manchmal denkt man, lieber Gott, warum hast du jetzt den so früh weggeholt? Ich habe es letzthin gesagt von Hans-Martin Reuer. 52 Jahre war er alt. Ein Leben voll von Leben. Menschen begeistert für Jesus Christus. War Bergführer, war Höhlenforscher und alles Mögliche. Hat wirklich ein tolles Leben gelebt. Und mit 52 Jahren hat ihn Gott gerufen. Billy Graham ist dieses Jahr auch gestorben. Er wurde 99 Jahre alt. Fast doppelt so alt. Warum, Gott? Warum dieser Unterschied? Letztendlich können wir es nicht begreifen, aber auf dem Hintergrund, dass dieses Leben hier von Geburt bis Grab nur ein Teil eines viel, viel größeren Ganzen ist, wo Paulus dann sagt, unser Leben ist hier wie so ein Samenkorn, das gesät wird und das dann, wenn es im Boden ist, dann auch viele Frucht bringt, ein großer Halm oder Baum oder was immer auch wird. Es ist unsere Verantwortung. Wie gestalten wir unser Leben? Und da ist es wichtig, dass ich mich nicht an die Dinge dieses Lebens halte und hebe. Warum? Weil diese Dinge unseres Lebens, die Erde, die vergeht. Wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe und dann das gesehen habe und mit dem gefahren bin und toll und fühle mich, war ganz toll. Ja, nach 10 Jahren ist es eine alte Schrottkiste. Auf jeden Fall so. Und so ist es auch mit unserem Körper. Der wird ja auch nicht jünger mit jedem Tag. Sondern der ältere Mensch merkt es viel mehr als der jüngere. Dass da doch die Zipperleins da hin und her kommen. Und wie kaufe ich diese Zeit aus? Was ist mir wichtig? Ist mir das wichtig, was Gott in Jesus Christus mir anbietet und angeboten hat? Und ein ganz herzliches Dankeschön an den Chor Salz und Licht, wie er uns gesungen hat und auch am Anfang ins Herz hinein gesungen hat, diesen Refrain. Jesus sagt, komm her zu mir, ich vergebe dir. Komm her zu mir. Das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir zu Jesus kommen. Dass all die anderen Dinge unseres Lebens Priorität 2 haben. Die sind nicht unwichtig, die sind sehr wichtig. Aber Priorität 2. Das, was Jesus für mich getan hat, nehme ich in Anspruch. Ich sage, Herr Jesus Christus, weil du am Kreuz von Golgatha gestorben bist, weil du die Verbindung zum lebendigen Gott wiederhergestellt hast, die ich nicht herstellen konnte und die alle Religionen dieser Welt nicht herstellen können. Sie sind das Bestreben des Menschen, wieder zu Gott zurückzukommen. Allerdings enden sie irgendwo im luftleeren Raum. Gott sagt, ihr könnt es nicht, aber ich will, dass wir zusammenkommen. Und deshalb sende ich meinen Sohn Jesus Christus, dass er euch herauslöst, dass ihr nicht im Irdischen verhaftet seid, sondern dass ihr mit dem Leben, das das Irdische hervorgebracht hat, in Verbindung seid. Was für ein Vorrecht haben wir, wenn man sich das so Gedanken macht, das ist ja fast nicht denkbar. Wer bin denn ich? Dass ich mit dem Schöpfer des Universums in Verbindung gehen soll. Ich bin doch so klein, so vergänglich, auch so schwach in manchen Situationen. Und da kommt es darauf an, dass ich sage, Herr, ich nehme es in Anspruch, dass du für meine Schuld, das heißt das, was mich von dir trennt, gestorben bist. Dass du die Brücke gemacht hast. Und so dürfen wir dann auch dem Gericht entgegensehen. Und zwar gelassen entgegensehen. Nicht unter der Drohgebärde, wart, da kommt, du kriegst noch dein Fett weg. Nein, so nicht. Sondern unter dem Aspekt, es wird etwas ausgerichtet und hergerichtet. Allerdings, wer es ohne Jesus versucht, hat zu kurz gegriffen. Wenn ich nur auf mich gestellt bin, habe ich keine Chance. Jesus ist derjenige, der es auch aufgezeigt hat. Es wird man, alle Menschen werden gerichtet werden. Sie müssen Verantwortung übernehmen für das, was sie in ihrem Leben gehandelt haben, aber auch was sie gewesen waren. Nicht nur das Handeln, sondern auch das innere Sein. Bin ich nun getrennt von Gott oder bin ich verbunden mit ihm? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Über Jesus geht der einzige Weg. Ich kann es ergreifen oder sagen, ich bin selber groß. Ich kriege das schon irgendwie hin und ich hoffe, dass das die Waagschale doch meine guten Taten, die bösen, übersteigt. Es geht hier nicht um die Waagschale, sondern es geht darum, bin ich verbunden mit Gott oder nicht? Für mich ist es als Beispiel immer wieder wichtig geworden, wenn jemand nur 2 Millimeter mit der Nasenspitze unter Wasser ist, dann versauft er genauso wie derjenige, der 70 Meter unter Wasser ist. Und das ist dieses mit der Waagschale. ich habe vor Gott keine Chance. Aber dann bekomme ich diese Chance, dass er sagt, ich lasse nicht fünf gerade sein. Aber weil Jesus diese Verbindung zu mir gemacht hat und du dich darauf berufst, deshalb bist du bei mir und sollst bei mir sein. Allerdings gibt es ein weiteres Gericht für Christen, wo wir auch Verantwortung haben über dem, was wir in unserem Leben tun, wie wir unser Leben gestalten. Paulus schreibt im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ja, was ist denn dieses Feuer? Es ist das Feuer der Liebe. Das Feuer der Liebe, aus welchen Motiven heraus tue ich, was ich tue als Christ? Tue ich das, damit ich mir den Himmel verdienen will? Damit ich da angesehener bin? Oder tue ich das aus Liebe zum Mitmenschen? Wo ich sage, Herr, du hast mich so sehr geliebt, dass du an ein Kreuz gegangen bist, gestorben bist. Herr, ich möchte diese Liebe auch in meinem Alltag weitergeben. Hilf du mir. Ich kann sie nicht produzieren. Und das, was da getan wird, dann aus dieser Liebe heraus, wo ich dann plötzlich den anderen vielleicht mit anderen Augen anschaue und dann vielleicht plötzlich merke, das ist ein Mensch, den Gott liebt, unendlich lieb hat, so wie mich. Und weil Gott ihn liebt, will ich auch vielleicht über meinen Schatten springen, über das oder jenem. Und dann bitte ich Gott und sage, Herr, hilf mir, schenk mir die Kraft dazu, zu vergeben, auf den anderen zuzugehen und. Es gibt so viele Dinge. Und um das geht es. Und dann heißt es Leben in Gottes Ewigkeit. In der Offenbarung, wir haben es ja auch dann vorhin gesungen, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, also der erste Kosmos, ist vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott wird mit ihnen sein. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Ja, und das Meer ist nicht mehr. Hier steht das Meer eigentlich dafür, dass es vernichtet. Wir merken das an der Gewalt eines Tsunamis zum Beispiel, wie Wasser, wie Meer, wie Wellen kaputt hauen können, mit einer ungeheuren Gewalt. Mit dem Meer verbindet die Mehrzahl der biblischen Belege nicht Sonne, Strand und Palmen, sondern jedes absolute Chaos, für das vielleicht ein Tsunami stehen könnte. An die Stelle des chaotischen, unfassbaren, schweren und lebensbedrohlichen setzt Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Unter den bedeutendsten Offenbarungen über das ewige Leben gehört die Verheißung, dass der lebendige Gott und seine Gemeinde beieinander wohnen werden. Es werden Tränen getrocknet sein. Nichts wird von Johannes schön geredet. Aber das Schöne aber ist, dass sie tatsächlich nur zu dieser Welt gehören diese Tränen und Johannes eine Welt gezeigt bekommt, in der Gott die Tränen abwischen wird. Und das nicht aus kosmetischen Gründen, sondern weil es schlichtweg nichts mehr zu weinen gibt. Gott trocknet die Tränen und er tut auch den Grund der Tränen austrocknen. Mir wird immer wieder die Frage gestellt, ja, wie ist es dann, wenn jemand stirbt? Werde ich denn meinen Vater wiedererkennen, wenn ich dann einmal auch sterbe? In Anlehnung an den Theologen Siegfried Kettling möchte ich es so formulieren. Christen werden sich in der Ewigkeit erkennen, aber kaum wieder zu erkennen sein. Noch einmal. Christen werden sich in der Ewigkeit erkennen. Ich weiß, das ist mein Vater, das ist meine Mutter oder weiß immer, wen ich gekannt habe. Aber ich werde sagen, Mensch, wie siehst du aus? Wir werden in Gottes Ewigkeit so sein, wie Gott uns gedacht hat. Jeder von uns ist ein Gedanke Gottes. So gibt es ja auch ein Lied. Und dieser Gedanke Gottes ist in Vollständigkeit da. Und all die Runzeln und all das, was so in unserem Leben so an uns hängen geblieben ist, das wird weg sein. Und wir werden wirklich in dieser Vollkommenheit leben dürfen. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, wo sind denn unsere Toten jetzt? Da gibt es verschiedene Auffassungen. Ich möchte dazu sagen, wer seit Jesu Kreuz und Auferstehung gestorben ist und an Jesus geglaubt hat, den erwartet weder ein Ganztod oder ein Schlaf noch das sofortige jüngste Gericht, sondern ein Zwischenzustand, der bei Jesu Wiederkunft und dem jüngsten Gericht dann vollendet wird. Ich denke, wir werden die Augen ganz schnell aufmachen, weil Jesus gesagt hat, ich gehe euch voraus, ich bereite euch die Wohnungen. Und an anderer Stelle könnte man sagen, ich freue mich schon, wenn ich das Abendmahl wieder neu in meines Vaters Reiche feiern werde. Macht er denn das alleine? Nee, ich denke, da nimmt er all die dazu, die ihm gehören und die ihm nachgefolgt sind. Und so sind wir auch dann, wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, miteinander verbunden, nicht nur jetzt wir hier, sondern mit allen Christen auf dieser Welt und allen Christen, die je gelebt haben. Sind wir miteinander verbunden, weil wir ausgerichtet sind auf diesen einen Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Und um das geht es, dass wir uns auch dessen bewusst sind, wo gehören wir hin? Jesus kann einmal sagen zum Schächer am Kreuz, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit ist auch geklärt, welche Klugheit uns Psalm 90, 12, den wir vorhin miteinander gelesen haben, uns wünscht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, nicht, dass wir traurig werden, nicht, dass wir Angst bekommen, sondern, dass wir klug werden, dass wir Prioritäten richtig setzen. Was ist wichtig in meinem Leben? Was verbindet mich mit Gott und was trennt mich von Gott? Es ist auch dieses Klugwerden, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ihn hat Gott dahingegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So Johannes 3,16. Ich wünsche das Ihnen, das wünsche ich das mir immer wieder neu, dass uns das, was wir vielleicht schon 40, 50 Jahre wissen, wo wir eine Entscheidung getroffen haben oder vielleicht erst heute, hier und jetzt sagen, Herr, ich möchte mein Leben, möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich möchte es in Anspruch nehmen, dass du für mich gestorben bist. Und das gilt dann für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Ich wünsche, dass wir in diesem Lichte der Ewigkeit leben und unser Alltag gestalten. Amen. Und kurz still werden miteinander und anschließend singen wir dann: Kommt alle, kommt zu Gottes Fest.